wir haben zum Beispiel auch ein Schmerzöl, das ich von der Wirksamkeit her einordnen würde, wie Schmerzmedikamente der Wirkstoffsorte, also Ibuprofen, Diclofenac. Mhm. Also das sind schon hochwirksame Mischungen.
Ist es nicht erstaunlich, was in so einem kleinen Fläschchen ätherisches Öl stecken kann, nämlich viel mehr als nur ein angenehmer Duft? Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder reinhören bei unserem Podcast Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilos. Ja, manchmal sind es die ganz feinen Dinge, die in schweren Zeiten den größten Unterschied machen. Ein vertrauter Duft, eine sanfte Berührung, ein Moment des Durchatmens. Mein Gast heute ist Elisabeth Jungbauer. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitet in unserem ambulanten Team. Sie ist aber auch Aromaexpertin und sie erzählt uns heute, wie ätherische Öle nicht nur körperliche Beschwerden lindern, sondern auch die Seele streicheln können. Tauchen Sie also mit mir ein in eine Welt, die zeigt, dass Pflege auch durch die Nase und direkt ins Herz geht.
Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und uns was erzählen wirst zum Thema Aromapflege im Kontext der Hospizarbeit. Und bevor wir zu dir kommen, habe ich gleich mal eine Frage, weil vielleicht ist das auch eine Frage, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich beschäftigt. Unterschied Aromapflege, Aromatherapie. Vielleicht kannst du da kurz was zum Einstieg sagen.
Ja, da machen wir schon einen ganz deutlichen Unterschied, weil wir nicht nach dem Therapeutengesetz arbeiten. Deswegen nennen wir die Arbeit, die wir anbieten, nicht Aromatherapie, sondern Aromapflege und hat somit andere Rahmenbedingungen und ist freier. Also nach dem Therapeutengesetz dürfen sich Menschen Aromatherapeuten nennen, die eine Heilpraktikerausbildung haben.
Ah, okay.
Und im Aromapflegekontext ist es sehr viel freier und kann es letztlich jeder mit einer minimalen Grundfortbildung anbieten.
Ja, sehr gut. Dann ist das schon mal geklärt. Gut, dann vielleicht erstmal zu dir, Elisabeth. Was machst du denn hier im Hospiz? Was ist denn eigentlich deine Profession?
Also ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite im ambulanten Team des Hospizvereins. Das bedeutet, dass wir die Menschen dort begleiten und betreuen, wo sie leben, also entweder in der häuslichen Versorgung oder, und das ist mein Schwerpunkt, in stationären Einrichtungen, Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, auch Männerwohnheime zum Beispiel, überall dort, wo die Menschen in einem Rahmen versorgt leben. Mhm.
Jetzt kennst du dich aus mit Aromapflege und ätherischen Ölen, deswegen bist du ja heute bei uns. Wie war denn da so dein allererster Berührungspunkt? Weißt du das noch? Ja, hast du das erste Mal so dich damit beschäftigt?
Das ist schon super lange her, da war ich Anfang 20, also es ist jetzt ziemlich genau 40 Jahre her. Da kam die Aromapflege oder die ätherischen Öle kamen auf den Markt. Primavera wurde gegründet kurz bevor mein erstes Kind geboren wurde und ich über die Naturkostläden da aufmerksam wurde. Also das war wirklich am Anfang, gab es 5, 6 verschiedene Düfte, haben wir dann noch im Duftlampenmodus gearbeitet, also wirklich im ganz einfachen Anwendungsbereich. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
Und wie war dein Weg? Hast du eine Form von Ausbildung noch gemacht oder hast du dich einfach intensiv im Selbststudium da reinbegeben? Wie ist das in den nächsten Jahren? Wie hat sich das weiterentwickelt für dich?
Also ich habe es dann professionell angewandt, als ich auf einer Palliativstation tätig war. Da gab es einen Standard, da gab es KollegInnen, die bereits fortgebildet waren. Da habe ich so über die Praxis erstmal viel gelernt, aber dann auch die Fortbildungen dazu gemacht. Also ich darf mich Aroma-Expertin nennen. Bei Primavera gab es da, das ist einer von vielen Anbietern, wirklich eine fundierte Ausbildung.
Gut, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt so gar keinen Bezug haben, was sind denn ätherische Öle?
Mhm. Ätherische Öle sind flüchtige Gemische, oft bestehend aus vielen Molekülen, sind eben wenn man sie stehen lässt, verduftend. Also deswegen das Wort ätherisch, weil sich es auflöst.
Verflüchtigen,
quasi. Genau, so ist das richtige Wort. Sie sind überwiegend nicht wasserlöslich, obwohl es wasserlösliche Anteile gibt. Also im Fett gut löslich, in Alkohol oder in anderen Ölen gut mischbar. Der Unterschied zwischen einem fetten Öl und einem ätherischen Öl ist, dass ätherische Öle selbst nicht fett sind.
Mhm.
Sie heißen so, weil sie leichter sind als Wasser und wie Fett dann auf Wasseroberfläche so einen Film ergeben.
Alles klar, okay. Also sie sind aber nicht per se fett, weil unter Öl würde man jetzt erstmal so was Fettes erwarten.
Genau, hinterlassen keinen Fettfleck, sondern sind flüssige Substanzen, die durch verschiedene Praktiken gewonnen werden. Also Wasserdampfdestillation, Kaltpressung, Enflorage, Mazerierung, gibt verschiedene Herstellungsformen.
Also je nachdem wahrscheinlich, welche Pflanze, das ist ja die Grundlage quasi für das ätherische Öl, hergenommen wird, gibt es unterschiedliche Herstellungsverfahren. Mhm.
Zum Beispiel alle Zitrusfrüchte werden durch, also die Öle der Zitrusfrüchte werden hergestellt durch Kaltpressung der Schalen.
Also
ganz einfach wie Öl wird einfach die Schale ausgepresst und dann kommt das ätherische Öl raus.
Und die duften dann ja gut oder vielleicht auch weniger gut. Das ist ja, denke ich, eine sehr individuelle Geschichte, wie man so einen Duft auch wahrnimmt.
Mhm.
Was macht denn das mit einem Menschen, mit einem Körper, wenn man jetzt so einen Duft wahrnimmt? Hat es überhaupt irgendeine Auswirkung auf den Menschen? Wenn ja, was passiert denn da?
Das ist ein ganz weites Feld. Es gibt mittlerweile Forschung zu dem Thema. Es ist eine relativ junge Forschung dazu. Mhm. Aber es gibt die Aufnahme der ätherischen Öle über die Nase, also die Inhalation, den Duft. Und ich kann die ätherischen Öle auch über die Haut aufnehmen.
Ah, okay.
Man könnte sie auch essen, ist aber in Deutschland nicht sehr üblich, hat wenig Tradition. In England gibt es auch sehr große Anwendungen über das Essen von ätherischen Ölen. Aber hier ist die Hauptanwendung über die Haut und über die Nase. Und bei beiden Formen kann nach circa 10 Minuten im Blut der Wirkstoff nachgewiesen werden.
Ach, okay.
Also es ist tatsächlich nachweisbar, dann festzustellen, dass es in den Blutkreislauf übergeht und an bestimmten Stellen wirkt.
Mhm.
Also es gibt sehr viele ätherische Öle, die Neurotransmitter auslösen, also die Bildung von Neurotransmittern auslösen oder verstärken. Vor allem Neurotransmitter, die entspannen, beruhigen, Angst lösen.
Mhm.
Also die Wirkung, die vielen ätherischen Ölen einfach durch die Anwendung sichtbar ist, kann tatsächlich auch nachgewiesen werden.
Okay, also man kann sie sowohl äußerlich, man könnte sie auch innerlich einnehmen. Und es hat aber trotzdem unmittelbaren Effekt wirklich auf den ganzen Körper. Wenn es ins Blut kommt, dann ist es ja.
Und zwar nach wenigen Minuten. Und das Interessante am Riechen an und für sich ist, dass der Riechsinn zu den Ältesten gehört. Also es bedeutet, dass bereits Kinder, die noch nicht geboren sind, schon über Riechsinn verfügen im Mutterleib. Mhm. Und auch, dass entwicklungsgeschichtlich, also Lebewesen fast immer riechen konnten. Also als es noch keine Säugetiere gab, die ursprünglichen ersten Lebewesen hatten alle vermutlich Riechsinn, weil es überlebensnotwendig war, festzustellen, ist da ein Feind in der Nähe, ist da ein Fortpflanzungspartner in der Nähe und so weiter.
Aha, okay.
Und der Riechsinn ist der einzige beim Menschen, der nicht zensiert werden kann. Also ich kann, wenn ich etwas sehe, kann ich mich fokussieren auf etwas. Also als Autofahrer fokussiere ich mich im Straßenverkehr auf spielende Kinder an der Seite, die Ampel, die anderen Autos. Aber ich würde jetzt nicht die Aufschrift der Litfaßsäule lesen. Ne? Das wenn man mich danach fragen würde, hätte ich die nicht gesehen, habe ich wegzensiert in dem Moment. Auch Dinge, die wir hören, können wir zensieren. Also das ist in unserem Kontext auch oft die Erfahrung, Menschen sagen, nee, also von Metastasen hat der Arzt überhaupt nie was gesagt. Also wenn bestimmte Ereignisse oder Informationen zu viel werden, können wir das
ausblenden quasi.
Genau. Und beim Riechsinn ist es nicht möglich. Also da gibt es keine Schranke. Der Geruch geht direkt ins limbische System und wird dort weiterverarbeitet.
Ja, und ich finde jetzt, wenn ich an mich denke, Gerüche sind ja auch so, da sind so Erinnerungen auch verknüpft. Also mein Vater hat in einer Firma gearbeitet, haben die mit so Klebstoffen gearbeitet. Wenn ich heute diesen speziellen Klebstoff rieche, bin ich sofort in meiner Kindheit und in dieser Firma.
Richtig. Und zwar werden tatsächlich Düfte mit Emotionen und den Erinnerungen daran abgespeichert. Also das ist, kann gut sein, kann natürlich auch weniger günstig sein, wenn wir, ohne es zu wissen, einen Duft anbieten, der eine unangenehme Erinnerung wachweckt.
Das ist spannend. Das heißt, ich kann nicht sagen, Mensch, Zitrone ist doch fruchtig, das findet doch jeder toll. Sondern es ist ganz individuell, was der Mensch auch für Erfahrungen gemacht hat mit diesem Das ist spannend dann quasi für die Arbeit. Ich würde jetzt gerne daran mich mal näher drauf eingehen. Wie kann denn im Hospizkontext ein Duft eingesetzt werden? Oder was ist das, was du dann machst?
Also in unserer Arbeit, also in der Pflege der Menschen, arbeiten wir zum einen mit Beduftung tatsächlich auch, aber eben nicht so, wie ich es erwähnt habe, anfangs mit einer Duftlampe und einer gesamten Raumbeduftung. Könnte man machen, ist aber nicht individuell. Deswegen sind wir da eher vorsichtig. Also wir würden beduften, indem wir vielleicht ein Tuch beduften und es demjenigen anbieten. Oder in meinem Pflegeheim-Kontext, da gibt es tatsächlich Heime, die Räume beduften. Das kann man machen, aber da gehört schon auch eine gewisse Professionalität dazu, dass es nicht überbeduftet wird oder mit Düften gearbeitet wird, wie ich sage jetzt mal, es kommt eine schwangere Tochter eines Bewohners zu Besuch, die das dann unerträglich erleben würde. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Also wir arbeiten sehr individuell und auch sehr gern mit Ölmischungen, also Mischungen in Mandelöl oder Jojobaöl, die wir individuell herstellen und dann, und es freut mich sehr, verschenken. Also wir bieten die Ölmischungen an. Im stationären Hospiz werden sie direkt angewandt. Und im ambulanten Kontext stellen wir kleine Fläschchen her, 20 Milliliter, und verschenken sie an die Patienten, die wir betreuen. Und das ist was sehr Schönes, weil auch diese Geste, hier ist individuell etwas hergestellt, was nicht gekauft werden kann, denn auch da gibt es eine gesetzliche Regelung. Ölmischungen dürfen nur von Apotheken zur gewerblichen Verwendung hergestellt werden. Also wir dürfen herstellen und anwenden, aber wir dürften nie herstellen und verkaufen. Das ist praktisch den Apotheken vorbehalten, um die Qualität zu sichern. Und wir machen Standardmischungen, die wir verschenken, aber durchaus mal sehr individuell. Also da steht dann drauf für Frau X dieses Bauchöl und wir stellen schon fest, dass es dann noch besser wirkt.
Ja klar, weil es also dieses Persönliche eben auch hat, es hat sich jemand Gedanken für diesen Menschen gemacht.
Wie im Übrigen früher auch Apotheken gearbeitet haben, also vor der pharmazeutischen Industrie. Ja. Ne? So wurden ja individuell Arzneimittel und Einreibungen und Hustensaft hergestellt.
Vielleicht
oder auch Parfum wurde auch früher, das Kölnisch Wasser war das erste, das in Serie produziert wurde. Zuvor wurden die Parfums immer individuell hergestellt. Also Maßschneiderei war das.
Wie der Maßanzug, das maßgefertigte Parfum dazu.
Ja.
Ist ja auch eine tolle Idee. Wenn du vielleicht mal so schilderst, was können dann diese speziell hergestellten oder gemischten ätherischen Öle denn für die Patienten möglich machen, verbessern eventuell? Hast du mal konkrete Beispiele, was das sein kann?
Also unser Sortiment besteht aus 7, 8 Standardmischungen, Atemöl, Bauchöl, Entspannungsöl, Hautschutzöl, Juckreiz, Lymphöl, Schmerzöl, Wegbegleitungsöl und Hämatomöl. Und jetzt zum Beispiel das Atemöl ist eine sehr milde Mischung mit Ölen, die eben die Verschleimung verflüssigen, die das Atmen erleichtern, zur Einreibung. Wir arbeiten mit sehr niedrig konzentrierten Mischungen. Also man kann da von 0,5-prozentigen Mischungen bis 2-3-prozentigen arbeiten, weil unsere Anwender schwach und sehr dünnhäutig, feinfühlig werden. Also wir arbeiten mit Mischungen, die man auch für Kinder anwenden könnte.
Ah, okay.
Weil die Menschen einfach ja, sehr feinfühlig, so würde ich es vielleicht nennen, werden und sensibel. So. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch ein Schmerzöl, das ich von der Wirksamkeit her einordnen würde, wie Schmerzmedikamente der Wirkstoffsorte, also Ibuprofen, Diclofenac. Mhm. Also das sind schon hochwirksame Mischungen, die sind allerdings dann höher, ein bisschen höherprozentig.
Was ist denn dann in so einem Schmerzöl drin, wenn das wirklich so eine Wirkung hat?
Ja, das Interessante ist, dass da nicht viel exotische Öle drin sind. Also es ist zum Beispiel Kajeput, Rosmarin, Melisse, Lavendel. Also eigentlich gängige
Pflanzen, die man auch so kennt aus dem, aus dem Garten.
Ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es ist ja sehr individuell, das dürfte auch was auslösen können, dass jemand sagt, ich kann aus irgendeinem Grund mit diesem Duft gar nicht. Frägt man das vorher dann ab? Oder?
Im Idealfall frägt man da nach. Also bei den Mischungen bringen wir die mit und lassen die Menschen dran riechen. So. Und wenn wir jetzt mit Einzeldüften, ich sage jetzt mal zur Beduftung, arbeiten würden, also hier am stationären Hospiz, wenn jemand einen Raumduft sich aussuchen möchte, dann zeigt man auch da den Duft und fragt. Jetzt, wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind zu sprechen, wenn ich jetzt vorhabe, jemandem eine Fußeinreibung zu machen, weil ich das Gefühl hätte, es könnte jemandem, der unruhig wirkt, gut tun und ich nicht fragen kann, würde ich einfach die Reaktion beobachten.
Ah, okay. Und schauen, was kommt.
Ja, und ich habe da also wirklich ganz schöne Erinnerungen. Das mal ein Öl gebracht, eine Mischung, das war im stationären Kontext und die Ehefrau hat dann die Füße massiert mit dem Öl und er war unglaublich angespannt, konnte den Arm kaum bewegen und entspannen und während sie ihm die Füße einreibt, wird alles weicher und
schön.
Der Sohn des Patienten war dabei und der war ein bisschen skeptisch zunächst. Nein, ich habe da so ein Öl irgendwas hilft. Und er hat gesagt, das war jetzt wirklich beeindruckend. Und das ist immer wieder ganz schön dann, weil es tatsächlich, und das ist unsere Vermutung, oder das ist nicht nur eine Vermutung, sondern es ist ganz sicher so, diese Öle ja nicht nur da wirken, wo sie angewandt werden, sondern auch für den Anwender eine beruhigende Wirkung haben.
Stimmt.
Also wenn ich jemanden eine Schmerztablette gebe, hat nur
derjenige
das, der es schluckt.
Ja.
Aber wenn ich jemanden mit einem Schmerzöl einreibe oder mit einem Entspannungsöl, dann wirkt es natürlich auch auf mich, also ich atme den Duft ein und natürlich auch, wenn ich ohne Handschuh arbeite, was ich gerne mache, dann wirkt es auch beim Anwender und kann so eine wechselwirksame Entspannung verursachen, weil wir kommen ja manchmal zum einen belasten oder beschäftigen uns die Schicksale der Menschen.
Ja, natürlich.
Oder wir sind im Zeitdruck und so weiter. Oder wir merken, mei, die Angehörigen leiden. Und also das ist das sehr Schöne in dieser Arbeit, dass alle Beteiligten erreicht werden können. Und was auch noch sehr interessant ist, eine Schmerztablette hat ganz konkret nur einen schmerzstillenden Aspekt.
Ja.
Aber die schmerzstillenden ätherischen Öle, wir verwenden nur naturreine, nicht fraktionierte Öle, also immer das gesamte natürliche Öl. Also es gibt Herstellungsverfahren, wo eben ähnlich wie bei einer Schmerztablette nur die wirksamen Stoffe extrahiert werden und nur die sind dann in dem Öl. Aber das wollen wir nicht, weil wir wissen, dass die Pflanzen die Öle herstellen, auch unter einem gewissen ganzheitlichen Aspekt. Also da ist in fast jeder Pflanze ist was Pilztötendes drin, irgendwas, was Schädlinge abwehrt, Nützlinge anlockt. Also es muss gut duften, es muss keimtötend sein. Ja. Das heißt, ich habe mit so einem ätherischen Öl immer was Desinfizierendes, immer was Entspannendes, immer eben auch noch so eine pilztötende Wirkung. Und die intelligent kombiniert, kann den Menschen in seiner Ganzheit erreichen.
Das heißt, ich höre daraus, so ein ätherisches Öl ist auch was sehr Komplexes.
Ja,
das
total.
Ist jetzt nicht einfach nur so ein Stoff und dann, sondern sehr und wirkt dann wahrscheinlich auch auf mehreren Ebenen, je nach.
Genau, also Lavendel officinalis hat um die 100, 120 Einzelbestandteile und die Rose um die 300.
Ja. Also es ist ja eben auch so, dass man das deswegen auch aus dieser Ecke, das hat ja nichts mit einer Esoterik zu tun,
ja,
das ist ja
genau.
Eine nachweisbare, also man weiß ja heute auch, dass zum Beispiel bei Kopfschmerzen ein Pfefferminzöl auf die Schläfen wirklich genau denselben Effekt haben kann, wie wenn man eine Ibuprofen nimmt und da gibt es ja Studienlagen dazu, also das ist jetzt nichts, wo man sagt, naja, so Hokus Pokus, sondern da ist ja wirklich was dahinter.
Und das hat eben lang gedauert, weil die Forschung dazu erst jung ist.
Wenn man jetzt ätherische Öle verwenden will, wie kriege ich denn raus, ob ich jetzt da ein gutes Produkt habe oder nicht? Gibt es da irgendwelche Qualitätsstandards oder auf was sollte ich denn achten, wenn ich mir heute selber vielleicht ein ätherisches Öl kaufen möchte?
Also zum einen kann es gleich mal der Preis sein. Also wenn ich auf irgendeinem Markt Rosenöl für 3,50 Euro sehe, 5 Milliliter, das kann kein echtes Rosenöl sein.
Okay.
Ne? So, das ist dann viel zu billig. Wichtig ist auch noch die Etikettierung. Es muss, wenn es naturreines, hochwertiges Öl sein soll, erstens der botanische Name draufstehen, also der lateinische, damit Verwechslung ausgeschlossen werden kann. Dann muss eben stehen 100% naturreines Öl. Dann muss das Herstellungsverfahren draufstehen. Es muss das Herkunftsland draufstehen und eigentlich im Idealfall auch noch eine Chargennummer, um überprüfen zu können, was habe ich jetzt da eigentlich in der Flasche drin.
Ah, okay, gut. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis.
Genau,
du hattest ja geschildert, dass das nicht nur jetzt, vor allem im Hospizkontext, da geht es ja oft um die Patienten, aber das kann also quasi auch hilfreich sein für das ganze Umfeld. Also du hast es schon gesagt, auch für Angehörige kann so ein ätherisches Öl vielleicht auch im Trauerprozess hilfreich sein. Also was sind denn da deine Erfahrungen, wo auch die, die jetzt nicht von der Krankheit unmittelbar betroffen sind, aber durch Trauerprozesse oder starke Belastungen durch die Pflegesituation, also hast du auch erlebt, dass für die das auch hilfreich sein kann?
Ja, also zum einen ist es dieser überraschende Effekt, dass etwas gut riecht, ne? So dieses, es riecht aber gut. Das fördert schon mal ein ruhigeres, tieferes Atmen, also bei denen, die das Öl testen und auch bei denen, an denen es angewandt wird. Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, dass Menschen, die schon sehr schwer krank sind oder sterbend, oft ganz wenig Pflege oder Unterstützung brauchen im Sinn von Nahrung zu sich nehmen.
Ja.
Also der Appetit schwindet, sie können oft nichts mehr essen. Und Angehörige werden oft sehr mutlos, weil sie nichts mehr geben oder sich sonst in irgendeiner Form hilfreich betätigen können. Und da ist dann die Möglichkeit, ja, aber ich kann noch den Rücken einreiben oder die Füße einreiben. Also diese Handlungsfähigkeit, die dadurch auch angeboten wird, ist auch so ganz konkret unterstützend unter Umständen. Und das andere testen wir nicht, ne? So, das ist dann die individuelle Reaktion, die mit jedem Öl auf jeden Menschen unterschiedlich sein kann. Also da gibt es dann auch Aversionen, wo dann jemand sagt, naja, also mein Mann mag es ganz gern, aber mir gefällt es nicht so gut. Okay. Ne? Dann muss man schauen, ob man irgendeine Alternative findet oder einfach, wenn es der Betroffene sehr gerne mag, einen Pflegedienst oder jemand halt anwendet, der es erträgt. Also das ist ein wichtiger Punkt, da Rücksicht zu nehmen oder zu achten drauf. Wenn ich einen Duft nicht mag, dann auch wir als Anwender oder in der Pflege sollten uns da nicht zwingen zur Anwendung.
Okay, also nicht, weil ich sage, Lavendel ist entspannend, ja. Es muss jetzt Entspannung bringen.
Ja, ja.
Wenn derjenige aus irgendeinem Grund mit Lavendel gar nicht kann, dann würde es auf jeden Fall
anziehen. Oder auch wenn ich als Pflegerin total eine Abwehr gegen den Duft habe, dann ist es besser, ich verwende dieses Öl nicht.
Mhm. Ja.
So. Also sowohl der Anwender als auch der, dem es angeboten wird, sollte den Duft mögen.
Jetzt hast du gesagt, man kann es also bei so Massagen verwenden, Hände, Füße, Einreibungen. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Also Beduftung hast du schon gesagt. Mhm. Kann man es auch bei Waschungen in irgendeiner Weise? Ah, okay.
Mhm. Man könnte in Waschwasser geben, ein bisschen mit Sahne vermischt, damit sich es leichter verteilen. Man könnte es auch in kleine Sprühfläschchen mischen, mit Wasser verdünnt, dann als Kopfkissenspray verwenden zum Beispiel. Man könnte es auch als Raumspray verwenden, zum Beispiel zur Beseitigung unangenehmer Gerüche, ist auch manchmal ein Thema.
Ja.
Man könnte es auch im Sommer, machen wir das sehr gerne, als kühlendes Körperspray.
Ah,
also da verwenden wir dann Pfefferminze, Zitrone in Wasser gemischt und besprühen die Beine zum Beispiel oder den Nacken. Oder eben tatsächlich auch in der Duftlampe kann auch manchmal eine ganz angenehme Anwendung sein. Vor allem, wenn Menschen schon Erfahrung haben damit und das bei sich zu Hause in guten Zeiten, sage ich jetzt mal, schon verwandt haben, dann mögen sie das oft sehr gerne, dass sie da einen Lieblingsduft einfach.
Ja, es ist halt was anderes, finde ich, wenn man in ein Zimmer kommt und einfach sagt, ach, ein angenehmer Duft und auch nicht so was Industrielles, also sondern so was Frisches, sehr individuell.
Man kann auch im Winter, empfehle ich das sehr gerne, Zitrone relativ hochkonzentriert in Wasser mischen und den Raum besprühen, denn die Zitrone ist stark antiviral, also stark virenschädlich.
Ja.
Das heißt, man kann auch die Raumluft desinfizieren damit.
Spannend, und das kann ja eigentlich auch jeder mal für sich zu Hause ausprobieren. Hast du denn so drei Öle, wo du sagst, also wenn man jetzt mal damit einsteigen will, diese drei Öle, die sollte man sich mal für Fisch holen und dann ist man schon mal gut gerüstet?
Also wenn jemand gar keine Erfahrung hat, dann würde ich tatsächlich mit Lavendel, ist wirklich universal, Lavendel, der offizinal ist, also der offizielle Lavendel, nehmen und die Pfefferminze und die Zitrone, wenn ich jetzt drei auswählen müsste.
Das sind auch schon mal, also da kann auch jeder was damit anfangen. Also,
und sie sind nicht gefährlich in der Anwendung.
Alles klar, genau. So. Das ist jetzt auch so eine Sache, kann ich denn was falsch machen in der Anwendung? Also oder vor was würdest du warnen, auf was sollte man so ein bisschen aufpassen, wenn man das erste Mal sich mit ätherischen Ölen
beschäftigt? Also wenn man es im privaten Kontext verwendet, kann man natürlich im weiteren Sinne machen, was man will, weil man dann selber verantwortlich ist.
Das stimmt, ja.
Wenn man jetzt sich zu hoch dosiert oder ein Öl nimmt, das einfach sehr stark ist, da muss man aufpassen, wenn es um Kinder geht. Und tatsächlich, also was die Raumbeduftung anbelangt, ist man mehr oder weniger immer im sicheren Bereich.
Okay.
Aber wo es gefährlich sein könnte, wäre, wenn ich ätherische Öle, die hautreizend sein können, in ein heißes Badewasser gebe.
Ah, okay.
Also wenn ich da nicht aufpasse und entsprechend fette Öle dazu tue und neben dem Hautreizenden ein hautfreundliches dazu gebe, denn das ist die Kunst. Wir arbeiten sehr oft mit hautreizenden Ölen, weil die die schmerzstillenden Komponenten besitzen oder die schleimlösenden. Dann muss ich aber immer, also wenn ich jetzt sag ich mal, mit Kaiput arbeite, wobei Kaiput relativ schwach ist, aber nehmen wir mal Eukalyptus, wäre jetzt ein stärkeres ätherisches Öl, dann kombiniere ich das mit einem sehr hautfreundlichen, zum Beispiel mit Lavendel oder auch Zeder ist sehr, sehr hautfreundlich. Das Interessante ist auch, Pfefferminze, die wir ja als eher scharf oder vielleicht doch als kritisch sehen würden, ist sehr hautfreundlich.
Ah.
Also deswegen ist die Pfefferminze ja oft in Zahnpasta, also kann sogar auf Schleimhaut verwendet werden.
Okay.
Also, also letztlich im privaten Kontext kann man sich durch Üben herantasten, aber im professionellen Kontext gehört eigentlich immer eine Basisschulung dazu.
Ja.
So, wenn ich selber mische, also wenn jemand fertige Mischungen, die es ja auch gibt auf dem Markt, anwendet, dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Aber wenn man beginnen will, selbst herzustellen und zu mischen, gehört eine gewisse Basisschulung dazu.
Ist man gut beraten, sich vorher auf jeden Fall genau im professionellen Kontext sich zu schulen, aber ich denke auch im privaten einfach zu informieren. Oder ich denke, kann man ja heute über Bücher im Internet.
Oder auch dort, wo es verkauft werden, gibt es sicher.
Oder halt dieses, so wie ich es auch mache. Ich liebe das ein oder andere Spray von Primavera, Kissenspray mit Lavendel für den Abend oder so. Wenn man sich sowas holt, da ist man natürlich auf der sicheren Seite, weil da ist ja die ganze Handhabung auch entsprechend.
Ja, und da gibt es eben mittlerweile verschiedene Rahmenbedingungen. Einige Hersteller unterwerfen sich der Kosmetika-Verordnung und das ist eine sehr viel sicherere Ebene, weil niedriger dosiert wird. Und dann gibt es noch die Gefahrenstoffverordnung, unter die sich alle die nicht der Kosmetikverordnung unterliegen. Und da müssten dann bei den ätherischen Ölen dieses Andreaskreuz und dieses toter Fisch draufstehen, was aber letztlich den Unwissenden verwirrt.
Ne? Natürlich.
Weil es natürlich kein Gefahrenstoff ist im Sinne von, ich darf es jetzt nicht verwenden, sondern es sind einfach einzelne Wirkstoffe in diesem Öl drin, die bestimmte Grenzwerte überschreiten und deswegen eine gewisse Fachlichkeit erfordern. Aber eben bei den Fertigmischungen, die man so üblicherweise kaufen kann, sind die Dosierungen alle im zuverlässig sicheren Bereich.
Und dann sollte man als Privatanwender einfach noch vorsichtig sein, wenn man mit Kindern zu tun hat oder alles klar. Das heißt jetzt, was sind, wenn man es mal so versucht zusammenzufassen, ätherische Öle für dich in der Hospizarbeit, was ist so die Quintessenz für dich, was sie für dir bedeuten?
Also ich erlebe die ätherischen Öle als Werkzeuge, die den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit erreichen können und diese Idee, dass der Mensch spirituelle, körperliche, seelische und soziale Bedürfnisse hat, kann mit diesem Werkzeug umgesetzt oder ja, diese Bedürfnisse können mit ätherischen Ölmischungen unter Umständen gestillt und erreicht werden.
Also wirklich auf so einer ganz ganzheitlichen Ebene. Nicht nur eine kurze Anwendung über eine Haut, sondern es geht eigentlich viel, viel weiter.
Und es ist noch eine Lusterfahrung auch, also eine sinnliche Erfahrung möglich.
Trotz.
Also wenn ich nichts mehr schmecken kann, nichts mehr genießen kann, dann kann das noch so ein Genussangebot sein auch.
Ja, schön. Es ist einfach, wir gucken ja immer, was kann am Ende des Lebens irgendwo noch hilfreich sein für den Menschen. Und das ist dann, es klingt nach einer relativ einfachen Anwendung, die aber eine große Auswirkung haben kann.
Mit großem Spektrum.
Hast du noch, wenn du jetzt so überlegst an die ganzen Menschen, die du begleitet hast, hast du noch irgendein Beispiel, wo du sagst, da hat es dich wirklich fasziniert, was diese Öle ausgelöst haben?
Ja, also neben dieser einen Begleitung, wo der Patient so sehr entspannen konnte, erinnere ich mich noch an eine Patientin, die war sehr, sehr voreingenommen Medikamenten gegenüber. Und hat bis wenige Tage vor ihrem Tod mit einem fortgeschrittenen Bauchspeicheldrüsenkarzinom keine Opiate nehmen wollen. Und die hat über viele Wochen sich mit Schmerzöl eingerieben selber und hat das als ausreichend und umfängliches Schmerzmedikament verwendet. Das hat mich sehr beeindruckt. Also sie hat gesagt, vor allem nachts kommt der Schmerz und da macht sie sich dann einen heißen Wickel mit dem Öl und ja, das hat mich sehr beeindruckt, dass diese einfache Mischung so viel kann und so effektiv ist und so eine doch starke Wirkung zu haben scheint.
Vor allem in so einem fortgeschrittenen Stadium einer sehr schweren Erkrankung.
Ja.
Mhm. Ja, es ist einfach eine sehr, sehr wertvolle Unterstützung, höre ich raus. Gut, jetzt kommen diese ätherischen Öle ja von Pflanzen. Jetzt interessiert mich zum einen, warum machen die Pflanzen das? Also das machen sie ja nicht, weil sie irgendwas für uns herstellen wollen. Sie haben einen eigenen Nutzen. Und gibt es da irgendwas, was dich da fasziniert an den Pflanzen?
Also grundsätzlich wissen wir immer mehr jetzt, so in den letzten Jahren wird sehr viel erforscht auch. Also Pflanzen können fühlen, lernen, planen, sich erinnern, kooperieren, kommunizieren und sich um Nachkommen kümmern. Und das sind so die Gründe, warum sie Düfte produzieren.
Ah, okay.
Also sie kommunizieren über Duftstoff. Wenn eine Pflanze einen Fraßfeind an sich entdeckt, eine Raupe, dann entwickelt sie einen Duftstoff, der die Pflanze daneben warnt.
Ah, spannend.
Zum Beispiel bei Tomaten hat man das mal festgestellt. Gibt so eine schweizerische Forscherin. Und Lavendel zum Beispiel produziert die meisten ätherischen Öle in der Mittagshitze.
Mhm.
Das heißt, der Lavendel schützt sich vor der Sommerhitze und der Temperatur der hohen.
Okay.
Lavendel ist eins der effektivsten Öle auch bei Verbrennungen.
Mhm.
Also praktisch da, wo die Pflanze für sich den Duftstoff entwickelt, ist er auch für den Menschen einsetzbar.
Ach,
oder
spannend.
Rosen entwickeln in den frühen Morgenstunden, das ist die kälteste Zeit des Tages, den meisten Wirkstoff, also die meisten ätherischen Öle. Und der Rose wird ja auch in der Anwendung was Wärmendes zugeschrieben. Und auch die Rinden zum Beispiel, die Rindenharze, die wir ja auch als ätherisches Öl verarbeiten, Weihrauch, auch die Myrrhe sind extrem hautfreundlich und hautregenerierend. Also da, wo die Bäume ihre Rinden schützen gegen Wind und Wetter, Kälte, Sturm, Trockenheit, Hitze, ist auch für den Menschen eine hilfreiche Wirkung erreichbar. Und das macht mich irgendwo glücklich direkt. Also das ist so eine Verbundenheit, die für mich spürbar wird mit der Natur. Also wir sind
nicht, dass wir nicht isoliert sind, sondern eigentlich auch ein Teil der Natur sind.
Ja.
Also man kennt das ja von Bäumen, deswegen gibt es ja auch Shirin-Yoku, also das Waldbaden, wenn man sagt, dieses Einatmen, dieses in der Natur, diese Entspannung. Und irgendwo habe ich das Gefühl, das transportieren diese Öle auch mit. Also es ist nicht nur der Duft, es ist man nimmt so diese Ganzheitlichkeit der Natur und der Pflanze dann mit auf. Ja, ist eine schöne Vorstellung. Gerade wenn wir jetzt an Menschen am Ende des Lebens denken, die ja oft irgendwo gefangen sind in einem Bett, in einem Raum, aus dem sie nicht mehr rauskommen, wo sie irgendwo, wo die Welt ja recht eng und klein wird. Kann das ja einfach nochmal so über die Erinnerungen, aber auch einfach über die Wahrnehmung nochmal so eine Verbindung sein. Ja, finde ich einen sehr schönen Gedanken, den würde ich jetzt am Ende gern so stehen lassen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute erzählt hast von den ätherischen Ölen. Das macht Lust, gleich selber auszuprobieren. Vielen herzlichen Dank, Elisabeth.
Ja, ich danke auch. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Dankeschön. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen heute zeigen, dass es in der Hospizarbeit um so viel mehr geht als nur um Medizin. Und ich fand es sehr beeindruckend zu hören, wie viel ein kleiner Tropfen Öl bewirken kann, nicht nur im Körper, sondern auch in der Seele. Die Aromapflege ist aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir im Christophorus-Hospiz versuchen, den Menschen in seiner Ganzheit zu begleiten. Mein Dank geht an Elisabeth für dieses schöne Gespräch und natürlich an Sie fürs Zuhören. In unseren Shownotes finden Sie auch den Link zu unserem Flyer über ätherische Öle, in dem Sie die Rezepturen zu den angesprochenen Mischungen finden. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge von Sterbewelten wieder neue Perspektiven eröffnet hat. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch gerne oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Das hilft uns sehr, das Thema Hospizarbeit weiter in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Und jetzt atmen Sie tief durch und bis zum nächsten Mal.